Bevor wir in die aktuelle Podcast-Episode hineinstarten, möchte ich dir noch einen Blick hinter die Kulissen geben. Denn mein Team und ich sind gerade ganz stark damit beschäftigt, neue Projekte für dich zu lancieren. Eine davon ist die Ayurveda Lifestyle Coaching Ausbildung 2.0. Diese wird anders, diese wird abgestimmt auf die moderne Technologie und viele, viele neue Komponenten für dich enthalten. Wenn du eine der ersten Personen sein möchtest, die erfährt, um was es konkret geht, wie die Ausbildung abläuft und wann wir starten, dann trag dich doch bitte unverbindlich in die Warteliste ein. Die findest du auf meiner Homepage, denn dort werde ich alle News und Informationen natürlich als erstes teilen. Ja, und nächste Woche gibt es dann auch noch weitere News, die verrate ich dir jetzt aber noch nicht. Und jetzt geht es los mit der neuen Podcast-Episode. Hallo und herzlich willkommen zum Healthy High Performance Podcast. Ich bin Dr. Jana Scharfenberg, Ärztin, Ayurveda-Expertin, Mutter von zwei Kindern und Unternehmerin. Und ich habe eine Sache, die ich mit dir teilen möchte. Wie können wir alle ein ambitioniertes und erfolgreiches Leben führen, ohne dabei ins Burnout zu geraten oder unsere Gesundheit komplett zu ruinieren? Denn ich finde, Gesundheit ist der wichtigste Erfolgskatalysator, den wir haben. Und dazu gibt es diesen Podcast. Hier teile ich meine wichtigsten Tipps, Hacks und Einblicke, wie du als High-Performerin ein erfolgreiches Business für dich führen kannst, was dich gesünder, glücklicher und zufriedener macht. Freu dich auf inspirierende Gäste, tolle Tipps aus der Praxis und lass uns hier wirklich das alte Erfolgsbild hinterfragen und neue Wege gehen. Im heutigen Interview wartet ein ganz spannender Gast auf dich und ich habe mich wahnsinnig auf dieses Gespräch gefreut, denn mir war von Anfang an klar, dass hier sehr, sehr spannende Welten aufeinandertreffen werden, die natürlich viele, viele spannende Aspekte der gesunden High-Performance, aber auch zum Thema Leisten, zum Thema, wie setze ich Dinge in mein Leben um, ohne dabei kaputt zu gehen, hier miteinander vereinen werden. Ich habe heute Karim Hussein zu Gast. Er ist Schweizer Leichtathlet, Europameister und Arzt. Und mich hat natürlich im Vorfeld besonders interessiert, wie gelingt es, diese Welten nicht nur zu vereinen, sondern sie in einer gesunden High Performance für sich selbst zu leben? Wie machen wir das, wenn wir in Welten leben, die eine enorme Leistungsdichte jede für sich mitbringen? Und darum geht es dann auch in dieser Episode. Wir schauen gemeinsam rein, wie das nicht nur gehen kann, sondern wie das funktioniert. Und Karim teilt hier ganz spannend seine Ansicht darauf, dass Funktionieren an sich kein Problem ist, sondern ganz im Gegenteil. Wir brauchen eine Funktionalität und wir haben diese als biologische Grundlage in unserer Gesundheit. Und das dürfen wir nutzen, um das Ganze für uns in unser Leben zu integrieren und so gesund zu funktionieren, statt ständig zu kompensieren. Ein ganz, ganz spannender Ansatz, den Karim hier mit sich bringt. Und wir sprechen hier natürlich auch darüber, wie wir mit unserer Identität umgehen, wie wir umgehen, wenn wir ganz viele verschiedene Rollen einnehmen und wie wir hier auch für uns das Prinzip umsetzen. Wir müssen nicht immer kompatibel mit allem da draußen sein, um unseren Weg zu gehen. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem sehr spannenden Gespräch. Herzlich willkommen, lieber Karim. Ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bei mir im Podcast heute zu Gast bist und dass wir es nach ein bisschen hin und her jetzt endlich geschafft haben, hier reinzuschauen, was gesunde High Performance für dich bedeutet und wie du das für dich auch lebst. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung, danke.
Wie geht's dir heute? Du hast vor dem Interview schon gesagt, das ist ein Tag, wo viel Performance sozusagen da ist. Erzähl uns mal, wie ein heutiger Tag in deinem Leben aussieht.
Also mir geht's gut. Ich habe gut geschlafen. Das ist meistens gut oder meistens hilfreich. Mhm. Also ich bin heute Morgen um 5:30 aufgestanden, habe mir Frühstück gemacht, habe ein bisschen Mails abgearbeitet, also habe gegessen, ein bisschen Mails abgearbeitet. Dann bin ich um 8 ins Training, habe heute Krafttraining auf dem Plan. Dann bin ich gegen 10, halb 11 zurückgekommen, habe mir Essen gemacht, bin kurz ins Eisbad, ich habe so eine Tonne draußen, bin kurz rein, habe gegessen, jetzt das Meeting oder den Call-Podcast mit dir. Dann gehe ich in die Praxis, habe um 2:30 noch einen Notfall kurzfristig reinbekommen und dann bin ich bis um 5 in der Praxis und dann habe ich noch Pilates und dann gehe ich noch was essen. Dann ist der Tag vorbei.
Dann ist der Tag vorbei. Und ist das jetzt für dich ein sehr klassischer Tag, der, sage ich mal, von dem, was alles drin ist, das widerspiegelt, wie sonst deine Woche auch gestalten ist, oder ist er heute besonders voll?
Heute ist er besonders voll. Also ich würde sagen, die Woche ist klassisch, weil ich immer wieder mal so Tage habe. Aber ich meide oder ich vermeide, solche Tage zu viel zu haben. Ich versuche das 1 bis 2 Mal maximal zu haben, weil es einfach viel Aufmerksamkeit braucht. Also es ist viel Vorbereitung hier auf heute gewesen. Und dann, ich merke einfach, ich nehme mir gerne Zeit fürs Essen. Ich nehme mir gerne Zeit. Gut, Zeit fürs Training hatte ich heute und habe ich auch heute. Aber es ist dann doch immer vom einen Termin zum nächsten. Und das würde ich gar nicht wollen. Und ich glaube, das wäre mir auch so ruhig, ich jetzt heute dabei bin, weil es gut geplant ist, wäre es mir doch ein bisschen zu viel Stress. Und ich finde es aber cool, unabhängig von allen gesundheitlichen Faktoren oder Lifestyle-Faktoren, finde ich es trotzdem cool, so einen Tag immer wieder mal zu haben. Holt mich auch aus der Komfortzone. Aber wie gesagt, 1 bis 2 Mal pro Woche reicht mir das.
Und wir haben es jetzt gerade schon gehört, du hast ja wahnsinnig viele verschiedene Hüte auf, ne? Als Sportler, als Profisportler, aber auch als Arzt. Und da sind sicher noch ein paar andere Hüte im Hintergrund, die wir jetzt noch gar nicht so in diesem Tag gesehen haben. Kannst du uns aber mit reinnehmen? Was macht dich als Person aus? Welche Anteile deiner Identität kommen da sozusagen in den unterschiedlichen Rollen vor?
Ja, ist immer, also die Frage mit dem Arzt und Sportler und das ist auch immer so, wie lange machst du das und was hat es dir geholfen, das Medizinstudium für den Sport? Das kommt jetzt gleich in den Sinn, weil ich sehe es, ich bin wirklich ich. Und klar, ich bin auf dem Papier Arzt, ich habe ein Diplom, ich arbeite in einer Praxis und ich mache Profisport, da geht es um Wettkämpfe, um Leistung. Aber für mich war es immer, was mich interessiert, ist die Funktion des Körpers primär und dann erst die Leistung. Und das auf jeder Ebene, also nicht nur jetzt Rennen oder Sprinten, sondern auch Magen-Darm-Trakt, Erholung, Stimmung. Und da geht es bei mir immer um die Bereiche Training, egal ob physisch, mental, spirituell, Erholung. Und Erholung ist dann Therapie auf jeglicher Ebene, Manualtherapie, Osteopathie, Physiotherapie, Massage, Eisbad, was auch immer. Und Ernährung und Supplementierung. Und das sind so die Bereiche, die mich immer interessiert haben und die ich jetzt halt im Profisport ausreize, maximal auslebe, in der Medizin halt am Patienten sehe und da für mich einfach selber, weil ich selber den Prozess gehe und auch beides vereine, auch im Sinne von, wie muss ich meinen Alltag organisieren, dass ich eben trotzdem funktioniere und dann noch leisten kann. Das geht schon, also bei mir dreht sich alles im Leben um das. Darum, du könntest es reduzieren, dass ich wirklich nur Arzt und Profisportler bin oder Profi-Leichtathlet bin, weil es einfach so viel beinhaltet am Schluss, dass es für mich ja mein Lifestyle ist, diese Bereiche zu erforschen, zu leben, zu erfahren und ja, das ist meine Identität. Unabhängig vom Wettkampf selber, weil das ist einfach am Schluss ein Tag oder das sind vielleicht 10 Tage im Jahr. Aber mir geht's um den Prozess und ich liebe jeden Tag, wo ich an mir arbeiten kann. Das bin ich.
Das Funktionieren und das Leisten sind zwei Worte, die wahrscheinlich in jedem was anderes hervorholen. Ja, gesellschaftlich gesehen steckt dann natürlich oft der Charakter dahinter. Ich muss leisten, dann bin ich was wert. Je mehr ich mache, je mehr ich tue, umso besser ich funktioniere. Klarer kann ich in meiner Karriere vorbeikommen. Es ist oft mit einem monetären Ziel verknüpft. Was ist denn deine Definition vom Funktionieren und Leisten, basierend auf dem, was du uns gerade schon mitgegeben hast?
Also am Ende, glaube ich, ist egal, was du machst. Wenn ich zum Beispiel von der Leichtathletik oder vom Rennen erklären kann, dann ist die Basis, dass du schnell bist, mal von oben herab, würde ich sagen, also du brauchst eine schnelle Schrittfrequenz und du brauchst eine Schrittlänge und das ist Kraft. Du brauchst Ausdauer, du brauchst Technik. Und jetzt hast du einen Körper mit vielen Gelenken, vielen Knochen, vielen Muskeln, Sehnen, die irgendwo ansetzen. Und wenn du dir vorstellst, dass du funktionierst im Sinne von, du einen richtigen Bewegungsablauf hast, also die richtige Muskulatur ansteuerst und eben nicht kompensierst, weil das Kompensieren immer dazu führt, ja, dass du wieder kompensieren musst und dann geht's nicht, dann holst du wie nicht alles raus und dann ist die Leistung irgendwo begrenzt, weil du nicht das volle Potenzial einerseits deiner Muskulatur ausschöpfst und andererseits wächst das Risiko oder nimmt das Risiko zu für Verletzungen, weil Verletzungen geschehen eigentlich immer dann, wenn du etwas überbeanspruchst, fehlbeanspruchst und das ist immer in der Kompensation. Und wenn du dir jetzt ein Gelenk vorstellst, dann hat das idealerweise keinen Stress, wenn es kommt, also nehmen wir die Schulter oder die Hüfte, wenn der Oberschenkel genau zentriert ist im Hüftgelenk, dann kannst du, also nach meiner Überzeugung, 1000 Jahre die Bewegung machen, weil es gibt nie einen Stress im Gelenk. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich den Oberschenkelknochen optimal im Hüftgelenk halten? Und da gibt es verschiedene Bereiche. Also die Hüfte muss frei sein, der Unterrücken muss frei sein, die Kapsel muss elastisch sein, die Sehnen, die Muskelzüge müssen von überall vorne, hinten, rechts, links so ziehen, dass eben nie ein Stress im Gelenk entsteht. Und dann bist du frei. Und wenn du das auf jedes Gelenk beziehst und wenn du die Technik hast, die eben den Körper physiologisch beansprucht, dann verletzt du dich wahrscheinlich nicht. Aber wenn du jetzt anfängst, aufgrund von Fehlmustern irgendwie dein Bein außen zu rotieren und du mit anderen Muskeln überbeanspruchst und dein Oberschenkelknochen dann immer irgendwie ein bisschen anders steht und das machst du jeden Tag und über 10 Jahre und dann sitzt du auch noch falsch, weil du im Büro sitzt und Sitzen sowieso nicht gesund ist, dann gibt's irgendwann Abnutzung und wenn du irgendwo Abnutzung hast, dann weichst du diesem Schmerz dann irgendwo aus, dann fängst du wieder zu kompensieren und das ist so auf Laufebene oder körperlicher Ebene, würde ich einfach sagen, im Idealfall oder in der Perfektion funktionierst du, wie dein Körper anatomisch funktioniert. Du berücksichtigst das, du gibst dem Körper immer wieder Erholung, du gibst ihm immer wieder Elastizität in der Muskulatur, in den Sehnen, wenn sich irgendwo was blockiert auf kleiner Ebene, im unteren Rücken oder wo auch immer, dann löst du das wieder. Und wenn du das berücksichtigst, dann bleibst du wahrscheinlich in der Funktion. Mhm. Und wenn du anfängst zu kompensieren, dann bricht es wahrscheinlich irgendwann zusammen. Wie wenn du ein Haus baust und gewisse Säulen hast und die Trägersäulen, die Hauptsäulen, oder du irgendwie renovieren musst und dann fängst du an zu Ersatzsäulen aufzubauen. Und die halten natürlich nicht so viel wie die Hauptträgersäulen. Und wenn du das überbeanspruchst, dann bricht es irgendwann zusammen. Also dann kannst du nicht mehr höher bauen, sondern irgendwann fest zusammen. Und das ist meine Erfahrung.
Eine grandiose medizinisch-anatomische Erklärung, die wir philosophisch abstrahieren können auf unser Leben. Weil ich glaube, das drückt es genau aus. Ne? Die meisten Menschen denken, ich funktioniere ja nur. Aber anhand von dem, was du uns erklärt hast, können wir, glaube ich, darin sehen, die meisten kompensieren einfach sehr, sehr viel in ihrem Leben. Eben genau das. Oh, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich in meinem Leben will. Das bringt mir viel Geld. Also mache ich das halt. Oder ich muss ja das machen, weil. Ich kann nicht anders, weil. Und genau wie du sagst, wir achten zu wenig auf die Säulen, die uns wirklich tragen und schauen aber dann, ist das Haus von außen schön gestrichen, ja, dass die Nachbarn, oh, da sieht es aber schön aus und hinter den Kulissen sieht es ganz anders aus. Genau. Ist ein spannendes Thema, dieses Kompensieren. Ich versuche etwas, was für mich gar nicht mehr richtig funktioniert und was mir einen Flow geben sollte im Leben, ja, mit anderen irgendwie wettzumachen. Das ist wahrscheinlich was du neben dieser körperlichen Beschreibung mit Sicherheit auch bei vielen Patientinnen und Patienten, ich sag mal, nicht nur auf der Gelenksebene siehst, sondern wahrscheinlich auch in anderen Bereichen der Gesundheit, oder?
Ja, ich denke, nehmen wir entzündliche Erkrankungen oder nehmen wir Autoimmun, Geschichten, also man, da könnten wir stundenlang drüber reden, ist am Schluss auch so eine Frage von, also ich glaube schon, dass es irgendwo ein richtig und falsch gibt und dann gesund und ungesund. Ich bin ein bisschen weggekommen von diesen Themen, weil ich glaube einfach, es ist nicht an mir zu sagen, ist richtig oder falsch oder gesund, ungesund, weil du gibst dem Körper etwas und er reagiert. Und so gehe ich immer mehr an die Prozesse ran. Aber ja, gibt es auf verschiedensten Ebenen. Ich habe am meisten zu tun mit Bewegungsapparat und daher sehe ich es schon am ehesten da. Ich muss aber auch sagen, wenn jemand ein Beschwerdebild hat, also wenn es denn so weit ist, dass etwas schmerzt, dann ist der Prozess also so vorangeschritten, dass manchmal es auch helfen kann, um daraus wieder zu kommen, zu kompensieren. Verstehst du, was ich meine?
Absolut, absolut. Ja, wenn es so weit
Wie?
fortgekommen ist, dürfen wir auch erstmal was anderes wie ein Hilfsmittel nutzen,
Genau.
um überhaupt in diese Lage wieder zu kommen. Ja.
Genau, wichtig ist einfach, dass du dann irgendwann wieder rauskommst, und nicht abhängig von diesen Kompensationsmechanismen, bist.
Dass wir wieder mehr zu uns finden, nicht eine Abhängigkeit kreieren. Das ist ja letztendlich auch was, was wir viel sehen, oder? Dass eine kurzfristige Kompensation darf ja sein, ich nehme ein Schmerzmittel oder ich mache eine Art der Behandlung, aber es nimmt ja nicht die Ursache in dem Sinne weg. Ich darf zeitgleich meine Säulen wieder gut aufbauen.
Genau,
Ja.
genau.
Du bist ja wahrscheinlich im Leistungssport sehr geprägt vom Thema Disziplin, klares Mindset, klarer Fokus. Ist das für dich etwas, wo du sagst, hey, da dürfen wir auch fernab von einer sportlichen Leistung, die die Ambition auch hat, in diesem Profibereich stattzufinden, ist das was, was wir alle mehr in unserem Leben brauchen, um die richtigen Dinge, die wir uns wünschen, auch wieder mit mehr Biss umzusetzen? Oder hast du da eine ganz andere Haltung zu?
Also einerseits glaube ich, dass viele den Profi- oder Spitzensport überschätzen, und so die Themen Disziplin und Ehrgeiz und Wille und mentale Stärke, vor allem die mentale Stärke ein bisschen überschätzen, weil mentale Stärke ist so viel, ist Gedankenkontrolle, ist Wille, Ehrgeiz, am Tag X bereit sein, klar die Disziplin zu haben. Aber was ich bis jetzt von vielen Sportlern gesehen habe, ist, dass sie klar gewinnen wollen, die meisten. Aber wenn ich so denke, dass wenn ich so bei vielen Sportlern sehe, die ihre Karriere beenden und viele fallen in ein Tief, viele fangen an, irgendwie Drogen oder Alkohol zu nehmen, vielen fehlt die Aufmerksamkeit, dann frage ich mich, ja, wo ist da die mentale Stärke, wenn du in ein Tief fällst, wenn du die Karriere beendest? Also das ist für mich nicht mentale Stärke. Aber sicher haben viele die Disziplin, einfach hart zu trainieren. Wobei ich auch da sagen muss, dass ich glaube einfach, es braucht vor allem einfach das Machen und einfach die an der Basis arbeiten. Und ich habe, also wenn ich auf meine Karriere zurückschaue, ich habe früher immer, ich habe so technisch nie genau herausgefunden, wie ich den perfekten Ablauf habe. Ich habe mich nie perfekt in der Funktion gefühlt. Und ich habe immer gemerkt, dass ich vor dem Wettkampf extrem nervös war. Es war meistens so, weil ich nicht so einen Gameplan hatte. Und das klingt jetzt komisch, weil ich mache 400 Meter Hürden, ist einfach für viele einfach nur Rennen. Aber die Automatismen und einfach diese Basisarbeit, dass der Körper so stark ist, so robust ist, weil du eben so viel Volumen machst, dass du innerhalb von 2, 3 Tagen einfach das Volumen aufdrehen kannst und dann performst du innerhalb von 2, 3 Tagen. Was ich immer eindrücklich fand, ist, dass gerade so Südamerikaner und Amerikaner und Jamaikaner, die sind vor dem Start oftmals extrem ruhig. Also die, ja, schlafen nicht, aber die liegen da. Und die sind, weiß nicht, ob sie nervös sind innerlich, aber sie machen sehr einen ruhigen Eindruck. Und ich glaube, es ist einfach, weil du einen Gameplan hast. Und das ist bei uns ist die Disziplin oder das Rennen, aber es ist wie im Leben auch. Wenn du weißt, was du machen musst und es ist automatisiert und es stimmt, dann muss es einfach machen, so oder so. Und darum, ich glaube, es braucht gar nicht das mentale Reinsteigern und ja, ich muss einen Willen haben und das ultimative Bild und jeden Tag aufstehen, durchdrehen. Nein, ich glaube, eher einfach machen. Und ich glaube, da scheitert es bei vielen. Vielen sind stark im Planen und stark im Testen und Diagnostizieren. Da sind wir Weltmeister. Aber viele, weil sie eben auch, wenn ich jetzt aus der Sportwelt Parallele ziehen soll, viele Amerikaner, Jamaikaner, Südamerikaner, da gibt es so viele Athleten und da wäscht so viele Athleten raus, die eben nicht gesunde Muster etablieren, die nicht in der Funktion sind und die einfach ins Übertraining oder Verletzungen kommen, die nicht die richtigen Automatismen etablieren. Da heißt, die rauskommen, die haben wahrscheinlich meistens dann das richtige Muster etabliert und die sind ruhig.
Was ich da total bemerkenswert finde, ist dieses Machen, ne, dass wir auch einfach diese Ebene brauchen, Machen. Weil wenn wir große Unternehmer unserer Zeit anschauen, Richard Branson zum Beispiel, wenn wir da in die Biografie schauen und dann nach diesen vielen Jahren, wo er seine Dinge zum Beispiel macht oder andere Unternehmer auch fragen, was war denn damals der Plan? Keine Ahnung, ich habe einfach gemacht. Ich habe gemacht, ausprobiert, bin 5-mal hingefallen, 1-mal hat es geklappt, 100-mal wieder eine Absage. Und so weiter. Und genau wie du sagst, wir sind oft gerne im Kopf und auch in diesen Szenarien. Was kann denn alles falsch gehen? Was mache ich, wenn das passiert? Und was kann ich dann in dem Worst-Case-Szenario machen? Und so weiter und so fort. Und das ist natürlich nichts, was uns im Sport, Leben, Unternehmertum, Medizin, wo auch immer eigentlich weiterbringt.
Absolut. Also ich bin oft auch so in gewissen Bereichen, oder ich hatte das auch mehr. Und ich merke einfach, eben dann ist die Energie, der Fokus oder die Aufmerksamkeit verpufft dann oder brauchst an Orten, wo du es eben nicht brauchst. Aber vielleicht stimmt dann auch noch was nicht, oder? Vielleicht stimmt die Identifikation dann nicht, vielleicht machst du nicht das Richtige, vielleicht machst du es nicht richtig. Ich denke, man muss schon auch hinschauen, wenn so was resoniert, aber man muss nicht, ich glaube, eben ins Machen kommen.
Sind denn die Dinge, wenn du auf deine Biografie zurückschaust, eher im Machen entstanden? Also nach dem Motto, es wäre ja noch spannend, Medizin zu studieren, das interessiert mich, mache ich mal, schau dann mal, was da kommt. Oder hast du für dich persönlich schon auch in vielen Bereichen jetzt für dein Leben und was in deinem Leben sein darf, eine Art Gameplan, dass du wirklich sagst, da arbeite ich drauf hin, das ist mein großes Ziel?
Also ich wollte immer Arzt sein und ich wollte immer Profisportler sein. Mir war es eigentlich egal, ob es Leichtathletik, ich habe früher Fußball gespielt, ich habe erst aufs Studium angefangen mit Leichtathletik, weil ich es einfach besser verbinden konnte. Was ich erst jetzt langsam realisiere, auch ich habe einen neuen Trainer und ich merke einfach, dass die Basis, die muss stimmen. Und jetzt im Training ist einfach die Laufübungen, die Abläufe, die habe ich jetzt seit einem Jahr so viel gemacht, wie ich es in den letzten 16 Jahren nicht gemacht habe. Und das ist ein langer Prozess und ich war immer, weil bei mir hat immer alles schnell gut funktioniert, ohne viel Aufwand. Und ich glaube, da kommst du weit, aber irgendwann ja, vielleicht eben doch nicht weiter. Und ich merke das erst jetzt, dass ich auch in der Medizin, weil viele Fächer oder viele Sachen haben mich einfach nicht interessiert und dann merke ich auch, dann nehme ich es auch nicht auf. Aber egal, ob es Manualmedizin ist, ich bin überzeugt, es ist das Volumen einfach. Du musst immer wieder und ich bin nicht jemand, der ich bin kein Genie, ich muss die Sachen immer wieder lesen und früher habe ich oft eben auf Prüfungen kurzfristig gelernt, ich habe mich auf Wettkämpfe kurzfristig reingesteigert und das geht kurzfristig dann auch, aber langfristig eben nicht, weil ich glaube, das Wichtige ist oder mein Ziel ist immer, ich will leisten und ich will aber auch, ich will wachsen und wenn du die richtigen Muster etablierst, also wenn du, kommen wir wieder auf die Bewegung, wenn du ein richtiges Bewegungsmuster etablierst, wenn du die Hüfte, wie sagt man, die Hip Hinge, die Hüftbeuge sozusagen richtig machst, ohne dass du den Rücken belastest, immer aus dem Gesäß, dann ist eigentlich das größte Training danach immer der Alltag, weil du setzt dich so oft auf den Stuhl, du bist im Auto, bist in der Toilette, wo auch immer, du steigst die Treppe hoch. Also dann hast du es ja immer, dann ist das eigentliche Training dann im Leben selbst, aber du musst die Muster korrekt etablieren. Das ist eben auch immer wieder, oder so lange, bis du es etabliert hast, machen, 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 ob das jetzt Laufbewegung ist oder halt eben eine manualtherapeutische Manipulation am Nacken oder dir zu vergegenwärtigen, welcher Nerv wo jetzt genau durchläuft, muss immer wieder dranbleiben. Und dieser Prozess ist bei mir jetzt seit etwa 6 bis 8 Monaten ongoing. Also ich war früher sehr minimalistisch und ich merke einfach, da komme ich nicht weiter.
Was hat das für dich ausgelöst vor 6 bis 8 Monaten? Gab es da diese Erkenntnis eben, ja, leisten und schnell durchrauschen ist das eine, aber eben die Substanz, die Tiefe ist das andere? Oder gab es da ein auslösendes Ereignis für?
Ja, also ich hatte vor einem Jahr eine Verletzung am Hamstring. Mhm. Und mir wurde da in der Reha viel, viel klar, auch zum Beispiel, dass das war so etwas, wenn du meistens, wenn, oder da bin ich überzeugt, wenn du dich muskulär verletzt, dann ist nicht der Grund, weil dieser Muskel schwach ist, sondern ich bin überzeugt, dass dieser Muskel neben seiner Haupttätigkeit eben auch noch die Tätigkeit von einem anderen Muskel übernehmen muss und dann einfach irgendwann nicht mehr kann. Also es ist eigentlich nicht der Muskel, den du danach stärken musst, sondern du musst, es zeigt dir eher, wo deine Schwäche ist, beziehungsweise welcher Muskel eben nicht arbeitet. Und ich habe einfach gemerkt, wenn ich, also dass ich einfach zu oft kompensiert habe. Und im Bewegungsapparat spürst du das einfach. Ein Muskel macht zu, du löst ihn wieder. Dann fragst du dich irgendwann, ja, wieso macht denn der immer wieder zu? Und da ist mir vieles klar geworden. Und dann natürlich auch die Überzeugung, dass wenn ich so ein krasses Wissen habe und so eine starke Basis, dass ich einfach jederzeit performen kann. Egal, ob das in der Praxis ist oder auf dem Sportplatz oder wo auch immer. Und das hat bei mir ja den Prozess ausgelöst, wirklich mehr an mir zu arbeiten. Einfach Volumen, Volumen, Volumen.
Und mit Volumen meinst du Wiederholung, Tiefe reinbringen?
Genau, Wiederholung, dieses Trainings. Genau.
Ja. Gibt es denn heute Bereiche in deinem Leben, wenn du ganz ehrlich hinschaust und für dich wirklich, wirklich ehrlich bist, wo du sagst, da kompensiere ich vielleicht mehr, als dass ich mich wirklich auf das Wachstum einlasse?
Ja, ich würde sagen, einfach die, also was ich immer noch nicht gut oder so handeln kann, wie ich es gerne möchte, ist die Gedankenkontrolle. Einfach Zweifel, Selbstzweifel nicht zulassen. Ja. Und am Ende ist das, das macht so viel aus. Also ich bin viel besser geworden, aber das ist immer etwas, gibt für mich ein Idealszenario, wo es einfach keine Zweifel gibt. Und so weit bin ich noch nicht.
Hast du da für dich ein hartes Training hinter dir? Ich sag mal in dem Sinne, dass du ja natürlich als Sportler mit Sicherheit auch oft in der Öffentlichkeit stehst und die Öffentlichkeit bringt mit Sicherheit viele Meinungen und Schlagzeilen und so weiter mit. Mhm. Ist das ein Prozess, der dich da mehr, sag ich mal, drin geschult hat, da auch Abstand zu nehmen von dem, was gesagt wird, was der eigene Kopf vielleicht auch sagt? Oder hat das eher so die Tür geöffnet, zu sagen, hey, da muss ich wirklich für mich richtig gut hinschauen? Das löst immer noch viel zu viel in mir aus.
Ja, also ich würde sagen, ich sehe es als maximalen Spiegel. Also ich suche diese Challenge auch, weil solange das was mit mir macht, solange weiß ich, okay, ich bin nicht bei mir. Ich habe die Zweifel, es interessiert mich immer noch zu fest, was andere über mich sagen, denken, was auch immer. Und für mich ist auch, also für mich ist klar, der Wettkampf, den suche ich alleine schon deswegen, weil ich einfach da das maximale Wachstumspotenzial habe, weil es eben so ein Exponieren ist. Und ja, da bin ich noch nicht so weit, ja. Da macht's immer noch was mit mir.
Gut, wir müssen ja auch keine Übermenschen werden, die überhaupt sich ranlassen. Das ist natürlich auch klar.
Ja, also am Ende, ich mache es eben das Übermensch. Ich werte es gar nicht. Ich möchte einfach, ich möchte meine innere Ruhe, meinen inneren Frieden. Und dazu suche ich einfach, ich suche mir Prüfungen, wo ich immer wieder sehe, okay, bin ich soweit oder nicht?
Es gibt ja den Ansatz, dass je komfortabler unser Leben wird, in dem Sinne vor allem für die physische Ebene, na, wir müssen ja nicht mal mehr das Haus verlassen, können uns Essen bestellen, kann immer die gleiche Temperatur haben, wir können immer schön gebettet sein auf unserer Couch, jetzt mal ein bisschen spitz gesagt, je komfortabler die physische Ebene wird, umso unkomfortabler wird es manchmal für den Geist, weil wir gar nicht mehr in dieses Reinkommen, unsere körperlichen Grenzen auch mal zu spüren. Dass du hörst, sagst du, ja, da ist was dran. Wir sollten wirklich alle auch darauf achten, uns bewusst in diese Situation zu begeben, unseren Körper auch wirklich mal richtig einzusetzen, uns diesem Spiegel sozusagen auch mal ehrlich hinzuschauen. Oder hast du da für dich eine ganz andere Betrachtungsweise zu?
Nein, das sehe ich voll so. Ich denke, die Frage ist immer, was ist dein Ziel? Wenn mein Ziel ist, ich möchte wachsen, Wenn mein Ziel ist, ich möchte bereit sein, wenn eine stressige Situation kommt, dann musst du das suchen. Es gibt keinen Quickfix, es gibt keinen Weg darum herum. Und also wenn du beispielsweise, jetzt war gerade Ramadan, ein Monat Fasten, dann kommt immer wieder die Diskussion auf, ist Fasten gesund oder nicht? Und wenn ich war letztens an einer Weiterbildung und das war an der Universität, da war ein Professor von der Universität und ich habe am Schluss, es ging um Reizdarm und ich habe am Schluss gefragt, ja, setzt ihr auch Fasten ein? Und er hat mir gesagt, also Fasten ist für die Gesunden. Und für mich ist das überhaupt nicht so. Wenn du körperlich schaust, am Ende kann man sie ja wirklich auch chemisch, biochemisch, physikalisch einfach erklären. Auch wieder nicht, es geht nicht um gut oder schlecht, es ist einfach nur, du fastest, was passiert? Und wenn du dann eine gesteigerte Sensibilität für Insulin hast, wenn du Zuckerabbau hast, wenn du irgendwann am zweiten oder dritten Tag Wachstumshormonausschüttungen hast, all diese Dinge, dann bringen die dich ja irgendwo durch, ja, wahrscheinlich weiter. Nicht nur spirituell oder mental, weil es einfach eine Herausforderung ist und weil du es mal erlebt hast, wow, jetzt kann ich wirklich mal 12 Stunden lang nichts essen. Und dann kommt irgendwie, keine Ahnung, Corona und alle stürmen in die Supermärkte und holen was und dann muss man sich ernsthaft fragen, okay, haben wir genügend zu Hause? Und dann bist du einfach für die Stresssituation auch vorbereitet. Nebst dem, dass es eben wahrscheinlich körperlich auch was macht. Wenn ich dann in die Natur schaue und denke, okay, Tiere, die jagen gehen oder Tiere, die oder früher als Menschen nicht einfach alles sich kaufen konnten, da gingst du hungrig jagen. Also oder sammeln. Und das ist so, ich glaube, wir funktionieren irgendwo durch immer noch so. Und das ganze Hormonsystem, also da bin ich kein Experte, aber es macht ja am Ende körperlich was und es hängt dann wieder zusammen mit dem Mentalen, weil es ja auch wieder Hormone oder es ist auch wieder biochemisch zu erklären. Also ich unterstütze deine Aussage voll.
Ja, und ich glaube, das ist auch wichtig für uns, ne? Wirklich auch diese, ich sag mal, unbequemen Dinge, also vordergründig unbequem, ja. Wie du sagst, auch mal wieder kennenzulernen, ja, weil hört dazu, da ist ja auch die Wachstumszone letztendlich. Ne? Genau. Die Wachstumszone ist ja nicht, ich laufe mal 3 Schritte ums Haus und das war's, sondern die Wachstumszone ist, okay, so eine Bergtour oder ne,
ja, genau.
Was auch immer man für sich selber einsetzen möchte. Da passieren ja die Dinge.
Absolut. Es gibt ja, was ich das mal gesehen habe, es gibt ja eine Untersuchung mit dem, ich glaube, das heißt Anterior Singular Cortex, wo es darum geht, das ist eine Zone im Kopf, die assoziiert ist mit Überleben, mit Überlebenswille. Also Training, das du nicht gerne machst, Eisbad, was auch immer. Und also du kannst es am Ende wirklich biologisch auch aufzeigen. Wenn es darum geht, dass du überleben willst oder länger leben willst, und wenn du das nicht willst, also eben nicht, ich werde hier nicht, wenn jemand nicht wachsen will, dann ist alles okay.
Genau, da haben wir, glaube ich, ne, da haben wir die große Diskrepanz, dass viele das wollen, aber nicht bereit sind, den Weg
dafür. Ja, das sehe ich täglich, ja. Und das ist immer die Aussage mit, kommen mit irgendwie Knieproblemen oder irgendwas und dann ist immer, ja, ich muss nicht an die Weltmeisterschaft, ich muss nicht Triathlon laufen, keine Ahnung was. Und ich sage immer, ja, ist egal, also wegen mir müssen es nicht machen, aber der Körper ist genau der gleiche. Egal, ob sie Triathlet sind oder an einem Stadtlauf laufen wollen, der Körper ist genau derselbe. Darum, ja.
Ja.
Immer ausreden.
Wie bist du denn da in Bezug auf deine Patientinnen und Patienten, ja, was dieses Mindset angeht? Siehst du dich eher in der Rolle, hey, ich motiviere, ich spreche das auch ehrlich an? Oder bist du eher so, hey, wir alle wissen, wie es funktioniert, sie müssen das für sich selber entdecken, ich kann ihnen nur die Unterstützung geben, wenn sie das auch möchten? Was ist da deine Philosophie oder Approach?
Also mein Approach ist, ich zeige den Leuten auf, was es für Möglichkeiten gibt. Wenn wir jetzt beispielsweise jemanden nehmen, der hat einen Diabetes, Typ 2, und der möchte den Zucker runterbringen, aber möchte keine Medikamente, dann zeige ich ihm den Weg auf und einfach gesagt geht's über die Ernährung und Bewegung. Und wenn er dazu nicht bereit ist oder diesen Weg nicht will, dann gibt es den medikamentösen Ansatz. Mache ich auch gar nicht schlecht. Es ist wieder die Frage, was ist das Ziel und was bist du bereit dazu zu machen? Ich sehe mich darin, ich habe einen gewissen Lifestyle, ich lebe, ich sage jetzt mal, wollen wir mal sagen, ja, den gesunden Lifestyle. Ich lebe es vor, ich spreche nicht oft darüber, ich lebe es einfach vor. Wenn sie mich fragen, dann erzähle ich es. Aber ich werte nicht und ich versuche sie maximal zu unterstützen. Und es gibt diese Momente, gerade bei Patienten, wo am Anfang sie etwas wollen, aber irgendwie nicht der Leidensdruck noch nicht so hoch ist oder sie es irgendwie doch nicht wollen. Und dann ist es nicht an mir zu werten. Und ich sehe immer wieder, dass wenn sie dann kommen und erzählen, dass bei ihnen ein Prozess abgeht und irgendwann macht's Klick und dann sind sie bereit, die Verantwortung zu übernehmen und dann sind sie bereit, die Maßnahmen durchzuführen. Und bis soweit ist, bin ich einfach da. Das ist mein Approach. Oder damit habe ich die beste Erfahrung gemacht. Ich sage wirklich, ich bin sehr pragmatisch. Ich rede sehr selten von, ist gesund, ist ungesund, sondern es ist einfach, ey, wir geben das deinem Körper und das passiert. Und ich zeige Optionen auf und vielleicht ist am Anfang, ja, mehr, sagen wir es mal, mehr schulmedizinisch und irgendwann kommt es mehr in den Lifestyle rein.
Eine gewisse Neutralität in dem, oder? Schon allein für sich selbst, jetzt auch mal aus der ärztlichen Rolle herausgesprochen, eine gewisse Neutralität und hey, ich bin da, ich kann begleiten, aber der Rest ist auch irgendwo bis zu einem gewissen Punkt natürlich gar nicht meine Verantwortung. Macht viel natürlich auch für die Patienten in die eine oder andere Richtung. Es ist wie überall natürlich die Wahl. Aber dann finde ich es auch schön, wenn es Ärzte wie dich gibt, ne, die dann auch sagen, okay, let's go. Jetzt, wenn du ready bist, dann können wir da natürlich ganz andere Faktoren anschauen.
Ja, voll. Also die Positivität oder den Optimismus, den habe ich immer. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, egal was es ist, egal welches Therapieschema es ist, es muss resonieren. Wenn es nicht resoniert beim Patienten, dann funktioniert es nicht.
Absolut. Gibt es denn für dich persönlich Faktoren, die du komplett für unterschätzt empfindest, wenn es um unsere Gesundheit und auch um eine gesunde High-Performance geht?
Die Basis. Die Basis ist Bewegen und Ernährung. Und es ist komplett unterschätzt, weil wir es nicht im Studium lernen. Also nicht, ich hatte, glaube ich, ein oder zwei Tage oder vier oder fünf Vorlesungen über Ernährung. Damals war es noch die Pyramide, glaube ich, aber über Bewegung gar nicht. Also ich möchte auch gar nicht schlecht reden. Ich habe viel gelernt, aber ich habe vor allem viel über Krankheiten gelernt, nicht über Gesundheit. Und ich glaube, die absolute Basis, und das merkst du im Sport oder wahrscheinlich auch bei Unternehmern, aber die wissen das besser, wenn du in einem Prozess bist und du kommst nicht weiter, dann gehst du immer wieder zurück. Zurück ist immer Bewegung, Ernährung, Schlaf und da kannst du es ausreizen. Und das ist halt aber auch das, was mühsam ist. Also eben Training ist mühsam manchmal. Ernährungsumstellen ist mühsam für viele. Aber ja, am Ende führt kein Weg daran vorbei.
Absolut, ne? Und unser Kopf, unser Geist ist natürlich so gepolt, oh, vielleicht könnte ich aber doch dieses spannende Nahrungsergänzungsmittel nehmen.
Genau.
Der neue Hype ist doch das und das, vielleicht löst das alle meine Themen.
Vielleicht gibt es den Quickfix doch.
Genau, vielleicht gibt es den Quickfix doch, jetzt endlich. Aber ich gebe dir komplett recht, die Basis. Und da schaue ich auch mal mit so vielen Patientinnen und Patienten hin, ja, die kommen und sagen, ah, dann soll ich jetzt das Kraut nehmen, soll ich das machen, schau mal hier in meinen Tracker rein, da sagt das und das und ich sage, mich interessieren die großen 95%, wie schlafen sie denn nachts? Ah ja, okay, ich bin doch bis 1 Uhr nachts am Telefon oder was wir dann natürlich alles so machen.
Das ist übrigens immer ein Indiz, wenn Leute kommen, die schon sehr viel optimiert haben und dann anfangen über, ja, soll ich jetzt Ashwagandha noch nehmen oder sollen wir beim Vitamin C auf 2 oder 3 Gramm gehen, dann weiß ich schon, die Basis stimmt nicht, weil diese Sachen, das sind nicht die Key Players, macht wahrscheinlich nicht mal 1% aus. Das sind die Leute, die dann irgendwo sich im Prozess verloren haben oder sich am Verlieren sind und eben den Quick Fix oder noch das, was von außen versuchen zu holen und das ist meistens ein Zeichen.
Da mal weiter rein.
Wo sie stehen, ja, genau.
Hast du denn für dich Zeiten in deinem Leben gehabt, wo du die Basis auch mal so richtig verloren hast oder vielleicht auch bewusst verlassen hast, um eine Optimierung vordergründig irgendwo zu erreichen?
Ich glaube, ich hatte sie gar nie. Also im Sport hatte ich sie gar nie. Und darum konnte ich immer nur Spannung bis zum gewissen Moment aufbauen und dann fing es an, rechts und links zu ziehen und dann muss ich schon wieder die Kompensationsmuster therapieren und wieder schauen, wieder rausnehmen. Ich glaube, ich hatte die Basis gar nie und wieso? Vielleicht ist ein Mix aus, ich wusste es nicht besser, aber ich habe immer danach gesucht. Ich hatte nicht den richtigen Zugang. Und vielleicht hat's mich auch ein bisschen, war ich auch einfach ein bisschen faul, weil ich eben sehr schnell immer minimalistisch weitergekommen bin.
Und heute stimmt die Basis für dich, so wie du sie dir vorstellst?
Also ich würde sagen, ich habe die Basis noch nicht erarbeitet, weil es einfach Zeit braucht. Mhm. Aber ich weiß, oder ich glaube zu wissen, was ich jetzt machen muss. Ja, genau.
Das ist ja schon mal ein sehr, sehr guter Weg.
Boah, absolut. Es ging lange.
Es geht lange und auch da sind wir ja wieder bei dem, ne? Die Gesundheit ist am Ende des Tages nicht spektakulär. Ja, es ist das, was wir wiederholend machen. Genauso ist auch die medizinische Arbeit. Natürlich bilden wir uns weiter und es gibt neue spannende Erkenntnisse, aber letztendlich auch da, die Basis ist nicht spektakulär. Auch ein Unternehmen aufzubauen ist an sich nicht spektakulär, wenn man täglich reinschaut. Das ist wiederholende Tätigkeiten und natürlich die Kunst, da dran zu bleiben. Ich habe eine Frage noch für dich, die ein anderer Interviewgast für dich dagelassen hat. Die möchte ich dir gleich stellen. Aber vorher möchte ich wissen, möchtest du gern hier den Zuhörerinnen und Zuhörern gern noch was mit reingeben? Und du sagst, hey, gesunde High Performance. Ihr wollt wirklich ein ambitioniertes Leben leben. Ihr wollt das umsetzen, was für euch wichtig ist. Gibt es da noch irgendwas, was du zu dem, wo wir schon reingegangen sind, gerne noch ergänzen möchtest?
Ja, oder vielleicht komplementieren. Es kommt immer mehr über das Thema Longevity auf und viele haben gar keine Vorstellung, was Longevity für sie eigentlich bedeutet. Für mich ist Longevity das, was ein Profisportler jeden Tag lebt. Jetzt weg von der Leistung, sondern einfach nur den Lifestyle, damit man funktionieren kann. Unabhängig, wie lang das dann geht. Es geht einfach darum, für mich geht es darum, ich möchte leisten können. Dazu brauche ich die Basis, ich brauche die Funktion, das ist die Voraussetzung. Und ich möchte wachsen. Darum geht es bei mir. Und das heißt für mich, ich möchte einen Lifestyle, der mir Leistung und Wachstum ermöglicht. Und Leistung, wie gesagt, ermöglicht die Funktion, funktionierendes Gewebe, funktionierende Gelenke, funktionierende Abläufe etc. Und Wachstum benötigt Erholung. Weil Wachstum in der Erholung stattfindet. Also ein Baby isst und schlaft. Punkt. Mhm. Und darum gibt's auch da, ist nicht zu werten. Man muss es einfach einhalten. Und wenn du Erholung einhältst, dann wirst du wachsen. Oder zumindest im Alter weniger schnell schrumpfen oder wie soll ich sagen, den Alterungsprozess durchlaufen. Und dann gibt's für mich, wenn ich dann mir einen Lifestyle daraus organisiere, geht's nicht, dass ich jeden Tag 10 Stunden in der Praxis arbeite, weil ich da einfach die Erholung nicht habe. Das heißt, ich muss mir immer wieder Puffer einbauen. Das heißt, ich muss ein Pensum mir erarbeiten, wo ich Erholungsmaßnahmen einhalten kann. Und ich sehe bei vielen, dass sie das Thema Longevity angehen und es einfach darum geht, etwas von außen sich zu holen. Also wenn ich da irgendwie Rapamycin oder Mikronährstoffe wie Resveratrol oder was auch immer sehe und die Wirkung am Schluss, das ist, was ich mir genauso holen kann, wenn ich einfach faste. Ja, dann faste doch einfach. Es ist wie eben der Laktose intolerant, ist eigentlich ein falscher Begriff, das heißt Laktose-Malabsorption. Und dann trinkst du Milch und holst dir noch Laktase dazu. Also trink doch einfach keine Milch. Und das ist so, viele haben einfach das Gefühl, man kann normal weitermachen und alles machen und sich etwas von außen holen. Aber so funktioniert es einfach nicht. Es ist nicht an mir, weil ich es cool finde oder weil es von mir kommt, überhaupt nicht. Es ist einfach die Natur. Ganz einfach. Und ich glaube, da muss man sich Gedanken machen über die Basis.
Absolut. Hast du da vielleicht anschließend an das so ein paar Dinge, auf die du wirklich im Alltag ganz, ganz praktisch und banal achtest? Eben wie, hey, ich bin einfach nicht 10 Stunden in der Praxis, ich bin maximal, keine Ahnung, 5 Stunden da, weil dann mache ich das und das. Nimm uns mal bitte in deinen Kopf. Wie gehst du durch so eine Woche und schaust dir die an und sagst, stopp, da muss ich was ändern, dass es wirklich für mich funktioniert? Wir haben vorhin schon diese 1-2 Tage gehört. Aber was sind so deine ganz praktischen Tipps dafür?
Also ich habe für mich die Regel gefunden, dass ich nenne sie 7 von 10. Und ich habe es mal entwickelt mit meinen Krafttrainern vor 2-3 Jahren. Also entwickelt, einfach angewendet. Und es ging darum, dass ich nicht mehr 10 von 10 Vollgas intensiv trainiere, sondern ich gehe auf die 7 zurück. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich das, wenn ich das in meinem Alltag auf andere Bereiche anwende, dass ich, wenn ich 7 von 10, und ich erkläre gleich, wie das dann ist, einhalte, dass ich funktioniere und dass ich wachsen kann. Also im Training nimmt die Leistung zu. Und das heißt, im Schlaf zum Beispiel, 10 Stunden sind maximal. Wenn ich 7 Stunden im Schnitt einhalte, dann funktioniert. Wenn ich am Tag leiste, also trainiere oder Praxis, dann merke ich, wenn ich das 10 Stunden kann ich kurzfristig, aber bei 7 kann ich es einfach eine Woche lang. Und da gibt es so verschiedene Werte. Wenn ich 7 von 10 erreiche, also wenn ich meinen Schlaf tracke mit der Herzfrequenzvariabilität und ich da irgendwie 70% erreiche, dann habe ich's. Das ist so die Basis, wie ich dann die Woche plane. Also weil dann ist es einfach ein Rückrechnen, ganz konkret. Ich weiß dann, okay, ich will mindestens 7 Stunden schlafen. Ich weiß, dann ist das Training und dann ist die Praxis, dann ist es einfach nur zurückrechnen. Und dann weiß ich, okay, um 9 muss ich ins Bett. Oder um 10 muss ich ins Bett. Oder um 6 muss ich aufstehen. Wenn ich so und so viel essen will, das ist auch einfach ausrechnen. So viel Kalorien verbrauche ich. Also Essen können wir noch weiter diskutieren, aber dann muss ich irgendwie Es ist einfach ein Runterbrechen und einfach dann auch organisieren und planen. Also wenn ich meine Mahlzeiten dann vorbereite beispielsweise, ich koche immer am Sonntag und Mittwoch vor. Und ich habe bei uns einen Vietnamesen, der macht sehr leanes und feines Garotti heißt es, ist Chicken and Rice eigentlich. Und ich hole da am Montag, Dienstag und Freitag, wenn ich in der Praxis bin, am Abend einfach um 17:45 mein Essen ab. Also es ist organisiert. Ich habe immer Mittwoch ist mein Puffertag. Da nehme ich einfach raus. Mittwoch ist mein Sonntag. Gesellschaftlich ist Sonntag der Sonntag und bei mir ist es einfach Mittwoch der Sonntag, weil ich trainiere auch am Sonntag. Aber wenn ich zwei Tage habe, also Montag, Dienstag, vielleicht kommt einiges zusammen mit Praxis, Training, dann habe ich einen Puffer. Und das, ich plane, ich organisiere sehr viel, ich habe meine Philosophie, 7 von 10. Und ich plane immer wieder Puffer ein. Das ist, wenn ich entscheiden muss zwischen Erholung und Training, dann entscheide ich mich immer für Erholung, wenn ich mir unsicher bin.
Ich glaube, ich finde 2 Faktoren da nochmal wirklich so erwähnenswert. Das eine ist dieser Puffer, dieser White Space,
den
einfach haben, und brauchen, weil wir planen ja so gern, als ob immer alles perfekt klappt, Aber wie schnell dieses Kartenhaus zusammenbrechen kann, da muss ja nur, ich erlebe es als Elternteil ganz oft, jemand ist krank, aber ich möchte auch nicht, dass ständig alles zusammenbricht und ich am obersten Limit laufe.
Genau. Dann,
wo kann das berücksichtigt werden? Also wirklich White Space Puffer, wie auch immer man es nennen möchte. Und das andere, was ich auch so wichtig finde für alle, die hier zuhören, ist auch, es bringt uns in den Pragmatismus und wir gehen raus aus dem Absoluten. Weil ganz kickt uns ja das rein, wenn ich das höre und sage, krass, nee, also das funktioniert für mich niemals. Krafttraining funktioniert niemals. Moment, geh einen Schritt zurück. Wie kann es für dich funktionieren? Wie sind die Steps, die ich einbauen kann, anstatt, das ist utopisch für mich, das geht nicht. Von koch 3-mal täglich frisch, was jetzt zum Beispiel ja im Ayurveda ein großer Ansatz ist, das schafft natürlich ein Mensch. Aber was ist die Realität zwischen, ich hole mir immer eine Pizza beim Bäcker und ich koche jede Mahlzeit frisch und höre mich bei Mantren an und bin in der besten Energie? Da gibt es ja ganz viel dazwischen.
Ja, genau.
Denken wir gerne aus, ne? Weil geht nicht, ist dann oft, okay, dann ist es halt für mich nicht möglich. Ich bin nicht mehr verantwortlich dafür.
Ja, genau.
Ja.
Genau.
Die Abschlussfrage finde ich für dich irgendwie ganz passend, weil da sind wir gar nicht so reingegangen. Du hast ja natürlich wahrscheinlich in vielen Interviews immer auch den Fokus von den Fragen her auf Karriere, Sport und so weiter. Deshalb finde ich das einen schönen Abschluss für heute. Ein anderer Gast hat dir eine Frage mitgegeben, ohne dich zu kennen, mit der Intention, wen würde ich was fragen, ja, wenn wir gemeinsam abends irgendwo sitzen oder in deinem Fall vielleicht, wenn wir zusammen irgendwo Sport machen. Die Frage ist, hast du das Gefühl, dass du das Leben lebst, was du leben willst, oder lebst du es in einigen Aspekten eher nach den Erwartungen anderer?
Ich würde sagen, jetzt bin ich voll dabei. Aber ich habe es lange. Wie soll ich sagen? Nein, ich glaube, ich habe immer das gemacht, was ich machen wollte. Ich habe nie einen klassischen Weg gemacht. Also ich habe Medizin studiert und Profisport angefangen, wovon mir alle abgeraten haben. Ich habe vom Fußball in die Leichtathletik gewechselt, wovon mir alle abgeraten haben. Ich mache es jetzt so, dass ich in einer Praxis arbeite und nicht im Spital, wovon alle das Gefühl haben, im Spital lernst du alles. Ich bin Profisportler und arbeite in einer Praxis, wovon viele immer noch das Gefühl haben, es geht nicht. Und darum, ich habe es, glaube ich, immer gemacht, aber ich habe mich immer bis, ja, vielleicht immer noch ein klein verunsichern lassen oder war doch ein bisschen im Außen und war nicht komplett bei mir. Aber ich glaube, mein Bauchgefühl oder meine innere Stimme war immer so stark, dass ich es am Ende dann trotzdem durchgesetzt habe, aber irgendwo gedanklich, Entschuldigung, irgendwo ein Mindfuck hatte zwischen dem, was die Leute gesagt, gedacht, gemeint haben und ich dann eben nicht komplett überzeugt war wahrscheinlich, wie ich es gemacht habe. Aber ja, ich bin voll darin. Aber das Schwierige ist eben, wenn du es so machst, wie du es willst, ja, dann ist das Potenzial da, dass viele kommen, egal ob es Verband ist oder sonst Institutionen, egal jetzt wo, die einfach, ja, die es nicht gerne sehen, weil, wieso auch immer, weil sie es nicht konnten oder weil man es eben so macht. Und mein das ist das, bei mir auch. Das steht wahrscheinlich an vielen Orten im Weg. Nein, also ich mache das, was ich mache. Ja.
Ja, und ich glaube, was da drin auch so wichtig ist, oder? Das zahlt natürlich auf alles auch wieder ein, wenn wir Dinge anders machen. Na, da können wir auch nochmal stundenlang drüber unterhalten. Biografien in der ärztlichen Ausbildung, die nicht dem klassischen Wege entsprechen und so weiter. Ja, aber genau. Wir haben ja oft auch keine Vorbilder dafür. Das heißt, wir haben ja irgendwo auch nicht.
Absolut, genau.
Na, so, aber wenn ich es jetzt mache, ja.
Genau.
Und finde ich aber auch immer so eine coole Motivation, ja, wenn man einfach seinen Weg geht, dass andere auch hingucken können und sagen, ja geil, ja klar kann ich Profisport machen und Medizin.
Absolut,
und das, ne? Das finde ich
nächsten
Generation natürlich auch.
Ja, es ist ja am Ende ist es ja auch egal. Also man muss ja nicht, eben Profisport klingt immer so krass oder Arzt klingt so krass. Darum geht es ja gar nicht. Also wenn ich malen möchten würde, dann würde ich das machen. Finde ich voll cool. Also mich inspirieren viele Leute, die einfach ihr Ding machen. Und das ist, mir hat es auch gefehlt, die Inspiration auf medizinischer Ebene, wie jemand arbeitet mit den Leuten. Ja, und das ist so ein Riesenthema. Aber ich glaube, am Ende, also was mir vorhin in den Sinn kam, ist ein bisschen hart ausgedrückt. Aber den Krieg hast du sowieso. Entweder hast du ihn mit dir selber oder im Außen. Und ich habe ihn 1000-mal lieber im Außen als mit mir selber. Das ist meine Erkenntnis von den letzten Jahren, weil wenn du dein Ding machst, dann egal, also ich meine es ja wirklich nicht blöd oder ich will auch gar nicht anecken, aber dann du eckst einfach an. Und du hast diese Fragen und was auch immer im Alltag, die eben nicht komplett oder die schwierig sind zu handeln manchmal.
Und auch da, oder? Je mehr man da bei sich ist, umso weniger fragen ja was mit einem. Weil wenn ich selber innerlich denke, was soll das hier alles, ne, dann komme ich ja auch in die Erklärung rein. Also ich kenne das auch. Eigentlich bin ich Ärztin, aber Ja, natürlich fragen die Leute dann, hä, und was soll das jetzt heißen?
Genau.
Wenn ich mir hinstelle und sage, ich habe ein Unternehmen oder ich mache das oder jenes, Punkt.
Ja, genau.
Und auch richtig einfach die und die Person, dann absolut, ist es ja auch in Ordnung. Und Ecken und Kanten sind ja immer schön.
Absolut.
Wir könnten noch ewig weitersprechen. Ich glaube, ich lade dich einfach irgendwann zu einem anderen Thema nochmal ein und wir setzen fort. Aber ich möchte jetzt schon mal herzlich danken für die Zeit, für wirklich auch die tiefgehenden Gedanken. Philosophie, Medizin, Funktion, Kompensation. Ich nehme das alles nochmal mit und lasse es wirken. Vielen, vielen Dank. Und ich freue mich, dass es noch mehr so spannende Menschen da draußen gibt, die so viele Dinge vereinen und das für sich auch einfach bis zu einem gewissen Punkt kompromisslos für sich selbst umsetzen.
Hey, vielen Dank. Ich danke dir.
Vielen Dank, dass du bei der heutigen Episode mit dabei warst. Ich hoffe, das Interview hat dir gefallen und hat dir viele neue Impulse mitgegeben, über die du noch ein wenig sinnieren kannst. Und mich würde natürlich wie immer interessieren, wie hättest du die Abschlussfrage, die Karim heute im Interview bekommen hat, selbst beantwortet? Du darfst mir hierzu selbstverständlich jederzeit gerne eine E-Mail schreiben oder auf Social Media kontaktieren. Und zum Abschluss habe ich noch eine Bitte an dich. Wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, bei denen du denkst, die sollten unbedingt den Healthy High Performance Podcast anhören, die würden sehr davon profitieren, auch mehr in ihre Gesundheit zu kommen, das Create Fast, Live Slow Konzept für sich zu kreieren, dann empfehle diesen Podcast doch sehr, sehr gerne weiter. Vielen Dank an dieser Stelle für deinen Support und ich freue mich wahnsinnig, wenn wir uns hier nächste Woche virtuell wieder im Podcast sehen bzw. hören. Und das war auch schon die aktuelle Episode des Healthy High Performance Podcast. Ich hoffe, du hast ganz viele wertvolle Impulse für dich mitnehmen können und ich danke dir von Herzen, dass du hier heute mit dabei warst. Eine Bitte an dich, wenn du jemanden in deinem Umfeld hast, bei dem du das Gefühl hast, diese Person könnte auch von diesen Inhalten profitieren, dann teile bitte diesen Podcast mit dieser Person. Ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn du eine positive Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify hinterlässt, denn so wird der Podcast einfach von noch mehr Menschen gefunden. Wenn du Themenwünsche hast, melde dich jederzeit bei meinem Team und mir und ich freue mich, dich in der nächsten Folge hier wieder begrüßen zu dürfen.